Bloggers, unheilbar gesprächig. Oh je, ein Podcast. Yeah! Mit Marco, mit Melvin und mit dem Wort folgt nun sofort.
Ja, Freunde, ein wunderschönes, großes und sehr liebenswertes Hallo von unserer Seite. Das Logos Movement geht in die sechste Runde und wir haben heute wieder ein sehr persönliches Thema für euch vorbereitet. Ich wünsche uns allen eine wunderbare Unterhaltung und übergebe an meinen Freund Marco.
Hallo, hallo Melvin, hallo Welt. Ja, ich freue mich, wieder einmal starten zu können. Wie du schon sagtest, das sechste Mal mittlerweile. Wir grooven uns ein, wir finden immer mehr unsere Stimme, unseren Weg, wohin wir gehen wollen. Nichtsdestotrotz ist auch das noch weiter in der Erprobungsphase und das ist sehr aufregend, wie ich finde. Der Input ist echt Wahnsinn, der auch von dir kommt. In der vorletzten Folge hast du die kleine Fragerunde für mich gestaltet, hast eine sehr interessante Frage gestellt, die für mich im ersten Moment sehr abwegig klang. Und zwar hattest du nach meiner Identifikation mit meiner Männlichkeit gefragt. Und das habe ich reflexartig abgetan und wollte da eigentlich nicht viel zu sagen, weil ich, wie sich dann im weiteren Gespräch und auch im Nachgang nach dem Podcast in Literaturrecherchen und Gesprächen persönlicher Natur herausgestellt hat, dass ich, wie wahrscheinlich sehr viele, einen sehr verkürzten bzw. gar keinen reell existierenden Zugang zu seiner eigenen Männlichkeit habe. Und das fand ich in dem Sinne sehr interessant. Interessant fand ich daran, dass das Bild, was ich selbst von der Männlichkeit hatte, sehr stark beeinflusst war durch alle umgebenden Einflüsse, durch Werbung, durch Filme, durch ja, jeglichen kulturellen Einfluss, dem man im Alltag ausgesetzt ist. Und dass mein Bild von Männlichkeit auch ein sehr verqueres ist, in dem Sinne, dass Männlichkeit etwas Verruchtes hat, etwas Tabuisiertes, der Emanzipation, der Frauenbewegung, spätestens zu diesem Zeitpunkt eine gewisse Zurückstellung erfahren hat. Und das natürlich auch für mich aufgesogen habe. Also ich habe selbst, bin ich durch die Welt gelaufen und hatte immer wieder dieses Vorurteil, Männlichkeit ist gleichbedeutend mit einem protzigen Gehabe, mit einem, ja, nennen wir es ganz umgangssprachlich, mit einem höhlenmenschartigen Verhalten. Männlichkeit bedeutet stumpfe Gewalt, Kraft und ja, Macho-Dasein. Dass dies viel zu kurz gegriffen ist, war mir in diesem Moment gar nicht so klar und das war ein sehr interessanter Punkt, der sich bei mir aufgetan hat. Ich glaube, in einer so kurzen Zeit habe ich selten eine solche Kehrtwende bei mir auch erfahren. Und ja, man muss so sagen, wie es ist. Also ich habe mir eine Literaturempfehlung von dir zu Herzen genommen, diese bereits mittlerweile durchgelesen und bin stark angetan, dass der Begriff der Männlichkeit eigentlich ein viel tiefgehenderer sein kann, wenn man es denn so will. Und wenn man viel Arbeit darin reinstecken will, in seine männliche Identität, da auch mit Sicherheit sehr viel Nutzen rausziehen kann. Und ich musste mich aber erst von diesen ganzen Vorurteilen tatsächlich frei machen und diesen ganzen üblen Anstrich, den das Thema Männlichkeit hat, den musste ich beiseite lassen. Und es hat ein sehr starker Reflexionsprozess stattgefunden. In den letzten tatsächlich, was sind es, 2 Wochen, anderthalb Wochen dürfte es sein.
10 Tage,
ja. Genau, seit der letzten Aufnahme. Und das ist furchtbar interessant. Und ich hoffe und ich gehe davon aus, dass dieser Prozess noch weiter dauern wird. Ein herrlicher Prozess, ein wirklich lebendiger Prozess. Und dies soll heute Thema sein. Wir wollen das vertiefen. Wir wollen vielleicht auch meine Eindrücke, meine ersten Zwischenergebnisse dieses gesamten Prozesses der letzten 10 Tage beleuchten und darüber reden und in diesem Gespräch den Prozess weiter fortführen. Und darauf freue ich mich.
Ich habe auch richtig Lust darauf und freue mich natürlich insbesondere über deinen Prozess, der ja quasi parallel zu unserer Logos-Reise durch die Welt des Podcastens stattgefunden hat, der dadurch sogar losgetreten wurde. Also scheint sich hier auch ein befruchtender Charakter abzuspielen. Und ich freue mich darüber hinaus, einen männlichen Freund inspiriert zu haben, sich mit etwas so Wesentlichem wie der Männlichkeit auseinanderzusetzen. Weil ich kenne das natürlich genauso wie du und wahrscheinlich auch fast alle anderen, dass der Begriff behaftet ist mit, wie du sagst, Vorurteilen und wir natürlich auch gesellschaftlich ein sehr negatives Männerbild produziert bekommen und natürlich auch immer noch die sogenannte Vergangenheit schultern müssen des Patriarchats und der damit einhergehenden Unterdrückung der Frau bzw. des Weiblichen. Jetzt ist das ja so, dass es Frauenbewegungen schon seit knapp 100 Jahren gibt, die sehr vital stattfinden und die sehr große Quantensprünge machen und das natürlich auch wiederum neue Probleme hervorruft, weil wenn sich ein Geschlecht entwickelt und das andere bleibt quasi stehen, dann haben wir auch wieder eine Disbalance. Ja, und unsere Männerbewegung, ich kann sie nicht wirklich erkennen, ich spüre sie in Facetten, die ist allenfalls seit 20, 30 Jahren am Entstehen, aber in Wallung noch lange nicht. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir als Betroffene, sage ich jetzt mal, ein Selbstverständnis entwickeln und wieder in dieses sehr elementare Urempfinden zurückkehren. Ja, dass also alles andere als primitiv, pöbelhaft, machomäßig und schwanzgesteuert ist. Ja, und diesen Prozess habe ich jetzt auch schon monatelang durchlebt. Und durchlebe ihn weiterhin. Das wird natürlich auch eine Weile dauern. Der hat sehr viele Aspekte. Und ein wichtiger Aspekt, den ich jetzt gerade als erstes einfach gerne einstreuen würde, ist die Rolle des Vaters. Der wichtigste Mann in meinem Leben ist mein Vater. Und das wird sich nicht mehr ändern. Ganz gleich, ob mein Vater noch lebt oder bereits von dannen gegangen ist, der Vater ist der wichtigste Mann. Ja. Und der Vater ist auch der prägendste Mann in meinem Leben, in Klammern gewesen. Ja. Also sein Einfluss, der in meiner frühen Kindheit auch im weiteren Verlauf stattgefunden hat, prägt ganz wesentlich meinen Charakter auf eine andere Weise als der Einfluss meiner Mutter. Ja, also mit meiner Mutter bin ich natürlich biologisch gesehen verbundener. Ich komme ja quasi aus ihrem Inneren und habe da auch eine ganz andere Gefühlslandschaft, die ich betrete, wenn ich an meine Mutter denke oder auch als Kind mit meiner Mutter interagierte. Da fand ich so etwas wie Geborgenheit, wie Trost, wie Wärme, ja, wie Liebkosung. Der Vater ist dafür wichtig, den Jungen in die Welt hinauszuschubsen, ihm die Welt schmackhaft zu machen, ja, ihn anzuregen, mutig voranzuschreiten, zu erkunden und irgendwo auch zu erobern. Diese Kraft, sich ins Leben hinein bewegen zu wollen und die Welt durchdringen zu wollen, die ist die Kraft, die vom Vater inspirierend auf den Sohn wirkt. Ja, deswegen ist es auch wichtig, an die Hand genommen zu werden von seinem Vater. Ja, und auch entsprechende Erfahrungen zu sammeln. Früh schon auch mal aufs Gesicht zu fallen und festzustellen, es gibt Gefahren. Wenn ich diese Gefahren aber überwinde, dann, ja, dann wartet vielleicht auch eine Belohnung oder sogar ein Schatz auf mich. So gesehen, ja, muss hinterfragt werden, ob eine solche Vater-Sohn-Kultur heutzutage stattfindet. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, bei mir war das ambivalent. Mein Vater hat auf mich sehr, sehr inspirierend gewirkt. Ich glaube, dass ich fast alle Entwicklungsschritte, gerade auch beruflich, unter der Regie, in Anführungszeichen, meines Vaters gemacht habe. Er hat eine sehr große Motivation auf mich ausgeübt, weil ich von meinem Vater dafür sehr belohnt worden bin, gerade mit Geltung. Also Geltung war mir enorm wichtig. Allerdings fast auch nur dafür. Das andere, das ich, sage ich mal, von meiner Mutter bekommen habe, dass ich wertvoll bin als der Mensch, der ich bin, als der Sohn, der ich bin, das habe ich jetzt bei meinem Vater nicht so sehr gespürt. Das heißt, unsere Beziehung basierte sehr stark auf diesem Belohnungssystem. Und heute bin ich auch dankbar dafür, weil ich dadurch angeschoben wurde. Das hat mich, wie gesagt, motiviert und inspiriert, mich immer wieder über meine eigenen Grenzen hinauszutrauen. Wie war das denn bei dir?
Ja, das ist eine gute Frage. Über die habe ich mir auch in den letzten Tagen nochmal Gedanken gemacht. Und ich bin da noch zu keinem schlüssigen Ergebnis gekommen. Also mein Vater hat immer so etwas wie ein Fangnetz gebildet, in das ich in den Situationen, in denen ich die Balance verloren habe, reinfallen konnte und durfte. Mhm. Ich würde sagen, dass das eine sehr passive Art und Weise war, mir zu helfen, diese aktive, ja, Initiationsrichtung in das Leben hinein hat nach meinem Empfinden nicht so sehr stattgefunden. Es ist natürlich schwierig zu sagen, jetzt aus meiner Perspektive. Natürlich kann mein Vater das anders sehen oder hat vielleicht andere Erklärungsmuster dafür. Aber mir hat in meiner Art zu sein dahingehend ein Vorbild in diesem Sinne gefehlt. Also mein Vater hat immer sehr stark Werte in andere Dinge gelegt, in beispielsweise profaner Art so etwas wie handwerkliches Geschick. Selbst aus einem handwerklichen Beruf stammend, genauso wie mein Großvater, der es wahrscheinlich an meinen Vater irgendwie weitergegeben hat, war ich doch der erste kleine Meitner aus meiner direkten Vorfahrenlinie, der an die Universität gegangen ist und der aus diesem klassischen Arbeitermilieu herausgestiegen ist. Mit Sicherheit wird es da auch in meiner Generation ganz, ganz, ganz viele Männer und Frauen geben, die dahingehend die gesellschaftliche Veränderung gespürt haben, dass Studium per se kein sehr exklusives Milieu mehr war. Mhm. Und dahingehend, also in meiner intellektuellen Erwachsenwerdung, in meiner intellektuellen Aneignung der Welt, da habe ich mich tatsächlich immer recht allein gefühlt. Das muss man auch in meinem Freundeskreis so sehen. Also durchaus Freunde, mit denen ich auch die Themen ansprechen kann. Also diese ganzen interdisziplinären Schnittbereiche, Naturwissenschaften, Philosophie, Gesellschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften. Da waren meist auch Gespräche möglich, aber sobald es daran ging, in die Tiefe zu gehen, war ich da auch immer recht alleine. Das habe ich so nie reflektiert. Ich habe es gespürt und ich habe es in solchen Momenten gespürt, wo ich Vorbilder, fiktive Vorbilder und schon gestorbene Vorbilder in genau dieser Richtung mir erkenntlich gemacht habe, dass ich da eine Sehnsucht zu hatte. Ganz, ganz einfaches Beispiel ist die Figur des Albus Dumbledore aus dem Harry Potter Roman. Ich fand die Gespräche zwischen Harry Potter und Albus Dumbledore immer so faszinierend. Die Figur des Dumbledore ist die über allem schwebende, quasi allwissende Gestalt in dieser in diesem Romanzyklus. Und er nimmt Harry an die Hand. Er nimmt ihn aber nicht an die Hand und hüllt ihn in Watte. Nein, er wahrt eine Distanz und er hilft Harry dabei, selbst erwachsen zu werden, autonom zu werden und zu denken. Und diese Figurenkonstellation fand ich als Kind und Jugendlicher in der Zeit, in der ich das gelesen habe, also ich habe es jedes Mal zur Veröffentlichung der Romane gekauft und gelesen. Ich bin damit wirklich aufgewachsen. Ich habe es nicht im Nachhinein mir angeeignet oder auf Grundlage der Filme. Also es war wirklich ein begleitender Teil über viele Jahre meines Lebens hinweg. Und diese Faszination habe ich immer gespürt, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, ist das beispielsweise eine Männerfigur, die ich ja vermisst habe irgendwo. Das soll nicht heißen, dass ich irgendwelche Vorwürfe dahingehend meinen männlichen Vorfahren machen möchte oder kann überhaupt. Es sind Interessenverschiebungen halt innerhalb der Generation meiner Familie gewesen, die halt dazu geführt haben, dass ich so etwas wie ein ja, Alleingänger-Dasein in meinen ja, intellektuellen Wissbegierden geführt habe. Ein weiteres Beispiel, was da vielleicht noch erhellend ist, aus der Geschichte heraus habe ich immer eine sehr irrationale Verbundenheit zu dem altrömischen Schriftsteller, Politiker und Philosophen Marcus Tullius Cicero gespürt. Es war sehr irrational. Ich habe mehrere Biografien von ihm mehrmals gelesen und auch bereits eine Romantrilogie dazu, die das halt in Romanform aufbereitet hat, die ganze Geschichte seines Lebens. Und diese Verbindung war irgendwie immer da. Und gestern Abend habe ich darüber nachgedacht, warum ist dieses Hingezogen, diese Gravitation dieser seit über 2000 Jahren toten Gestalt da? Und es sind einige Ähnlichkeiten bei Cicero, der aus einem Landadel stammt, aus Arpinum. Die Stadt hatte noch nicht lange zu seiner Geburtszeit das römische Bürgerrecht. Und er war der erste Mann seiner Familie, der die komplette Amtskarriere innerhalb des römischen Gesellschaftssystems durchgemacht hat. Das nennt man ein Homo Novus, ein neuer Mann quasi, der bis zum höchsten politischen Amt als erster seiner Familie seine politische Laufbahn bestritten hat. Marcus Tullius Cicero hat seine Stimme in Griechenland gefunden. Er war Rhetoriker, man sagt ihm nach, er sei einer der wortgewaltigsten und imposantesten Rhetoriker der römischen Antike gewesen. Er hat das klassische Latein maßgeblich in Schrift beeinflusst. Und dieses aus dem Nichts kommen, dieses Alleingänger-Dasein, in die Welt hinaus seine Stimme finden. Auch das habe ich dir letztens noch geschrieben. Der Podcast an sich, ich merke, wie ich meine Stimme endlich finde. Endlich finde ich meine Stimme und kann sie benutzen. Ja. Es ist nicht so, dass ich stumm bin. Nein, diese innere Stimme, die da ist, die bricht sich langsam Bahn nach außen. Und auch das habe ich in Cicero gesehen. Und auch da eine sehr tiefe emotionale Verbundenheit gefunden. Und vielleicht heute, in diesen Tagen, ist es das erste Mal, dass ich diese Verbindung zu diesen beiden, eine fiktiv, andere seit Jahrtausenden tote Gestalt, diese Verbindung heute das erste Mal erklären kann. Und das finde ich sehr faszinierend. Also mein Zugang dazu zu meinem eigenen, zum Teile meines Selbst. Also meine intellektuelle Neugier ist nicht das, was ich bin, aber es ist ein sehr gewichtiger Teil, der immer wieder das ausmacht, was ich in den Situationen bin. Also es ist ein sehr starker Teil meiner Identität.
Ja, ja, ich kenne das. Also ich habe mir auch früh männliche Vorbilder gesucht, die mir das zumindest im Geiste geben konnten, was ich bei meinem Vater nicht bekommen habe. Mein Vater ist mit Sicherheit einer der unheilbar gesprächigsten Menschen, die ich kenne, und wahnsinnig intellektuell und hat mich dahingehend auch sehr stark befruchtet geistig. Allerdings fehlte ihm etwas Wesentliches auf der Gefühlsebene, das ich jetzt mal grob unter dem Begriff Empathie subsumieren würde. Ich habe häufig Trost gesucht oder Verständnis oder einfach nur ein offenes Ohr in Bezug auf gewisse Themen, die man so als junger Knabe und später als junger Mann hat, und bin dort regelmäßig vor die Tür gestellt worden. Also da war nicht viel zu holen, und ich weiß noch, als ich dann Patch Adams sah und später auch den Club der toten Dichter, beide Filme von Robin Williams in der Hauptrolle gespielt, und mich dann ja total in diese Gestalt Robin Williams, der einmal den Mr. Keaton und einmal Patch Adams verkörpert, ich sag jetzt mal einfach verliebt habe und mir vorgestellt habe, dass so ein Vater in meinen krisenhaften Situationen auf mich wartet und mich wieder aufhebt und auf die Beine stellt. Das kam so nicht vor. Also das habe ich mir tatsächlich alleine aneignen müssen, respektive mich dann an die Mutter gewandt, die aber bisweilen auch mit den Themen überfordert war. Und bin auch sehr froh, dass ich diese Fähigkeit habe, sehr intensiv zu fantasieren und mir dann zum Beispiel auch so Sachen ausgedacht habe, wie was würde jetzt Patch Adams machen oder was würde Mr. Keaton dazu sagen und gleichwohl auch deren Werte versucht in mein Leben zu integrieren.
Das ist sehr interessant. Du sagtest vor 2 Folgen, als du dieses Thema angerissen hattest, dass du in mir einen großen Magier sähest und in dir einen Liebhaber. Nun ist es ja interessant, wenn wir beide das so erzählen. Also kurz zur kontextuellen Situation. Die beiden von dir angesprochenen, ja, es sind ja Archetypen, basierend auf Carl Gustav Jungs Archetypen der männlichen Seele oder der Männlichkeit. Dort gibt es einmal der Vollständigkeit halber den König, den Krieger, den Magier und den Liebhaber. Bei mir war es also so, wenn man das zusammenfassen will, dass ich die Verbindung zu meinem inneren Magier, zu diesem Energiefeld oder dem archetypischen Teil meines Unbewussten, dass dieser Teil nie irgendwie durch familiäre Einflüsse kultiviert wurde. Und wenn ich das von dir so höre, da drängt sich bei mir der Gedanke auf, dass bei dir diese Verbindung zum Liebhaber nicht auf Grundlage von direkten familiären Einflüssen geschaffen wurde, sondern dass wir beide die Verbindung zu den Teilen, die wir an uns selbst schätzen und in denen wir sehr große Stärken sehen, selbst erarbeiten mussten. Mhm. Das ist interessant.
Absolut. Also wichtig ist auch zu sagen, dass jetzt nicht jeder Mann per se einem einzigen Archetypen entspricht, genau, sondern dass die Archetypen in uns allen in verschiedenen Ausprägungen entwickelt sind oder entwickelt wurden und jeder Archetyp auch wichtig ist, um in gewissen Lebenssituationen einfach klarzukommen. Und der Liebhaber ist in mir mit Abstand am stärksten entwickelt. Ich handle sehr häufig und auch sehr mächtig nach meinen Emotionen. Ich bin ein emotionaler Mensch und kann das auch gut zeigen, ausdrücken, damit aber auch spielen und kokettieren. Also ganz im Stil eines richtigen Liebhabers. Ich kann meiner Kreativität freien Lauf lassen, ja, und mich auch gut inszenieren. Ja, also er hilft mir, mit Leichtigkeit in das Gespräch zu treten und Leute auf mich aufmerksam zu machen. Er hilft mir auch im Umgang mit Frauen. Er hilft mir auch im Umgang mit Freunden und so weiter. Ich kann bespaßen, ich kann ermuntern, ich kann auch inspirieren. Was ich zu Marco sagte, er sei quasi der klassische Magier. Wenn du möchtest, kannst du da ja mal was zu sagen. Was ist ein Magier?
Der Magier an sich hat eine starke Wissbegier. Er will Dinge theoretisch durchdringen. Er will Naturphänomene theoretisch durchdringen, er will Gesellschaft theoretisch durchdringen. Also er will die Einflüsse, die auf ihn aufprassen, verstehen. Er will sie im Kern verstehen und er will aus diesen theoretischen Einsichten auch praktische Folgen ableiten und entwickeln. Also da geht es ganz allgemein von solchen Dingen wie Sterne lesen, um Saat auszubringen, theoretisches Wissen der Astronomie, praktische Konsequenzen der Bewirtschaftung, der Landbewirtschaftung und dieses Wissen weiterzugeben. Und das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Diese Archetypen in ihrer Positivform sind immer verantwortungsbewusst sich selbst und den Mitmenschen gegenüber und auch der Natur. Mhm. Im Grunde genommen will das Buch, das ich gelesen habe, also ich will mal kurz einwerfen, ich will mich auch nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Wie gesagt, die Autoren nennen sich selbst Jungianer, also Anhänger der Psychoanalyse Jungs. Es sind Robert Moore und Douglas Gillette. Diese beiden stellen das im Gesamten dar, basierend auf Jungs Postulate. Und das ist der wichtige Punkt, also das Verantwortungsbewusstsein sich selbst und anderen und seiner Umwelt gegenüber. Das unterscheidet halt diese Positivform von den Schattenseiten, die es genauso gibt, die halt destruktiv für die handelnde Person und auch genauso für das Umfeld sind.
Genau. Ja, der Magier ist vor allen Dingen ein Erzieher, er ist ein Heiler, ein Therapeut, jemand, der beratend zur Seite steht, in seiner vollen Entwicklung natürlich. Und das hat es ja immer schon gegeben und gibt es ja auch. Das bildet sich ja beruflich auch ab. Ja. Also die Sage von Athos und Merlin beispielsweise illustriert das ganz hübsch. Ja, und heutzutage braucht auch jeder in Anführungszeichen König, das ist auch ein Archetyp, also jeder Präsident, Staatsmann, Regent, wie auch immer, seinen Berater, jemand, der sozusagen auf die Handlungen schaut, in der Regel älter und weiser ist, beziehungsweise eine intensivere Schulung erfahren hat in dem Bereich, ja, in welchem er berät. Also er ist sozusagen die rechte Hand, ja, desjenigen, der auf dem sogenannten Thron sitzt und immens wichtig.
Ja. Ja, ich glaube, ganz wichtig dazu ist noch zu betonen, und das hast du bereits auch angerissen, dass diese archetypischen Formen in jedem angelegt sind und dass jeder auch zu diesen Formen Zugang finden kann. Es sind keine Exklusivformen, also es sind quasi Grundbedingungen des Menschen, des Mannes in diesem Fall. Und wir können alle ein gesundes Verhältnis zu diesen aufbauen, aber auch genauso gut von den Schattenseiten dieser beeinflusst werden und Handlungen vorantreiben, die im Grunde genommen schädliche oder negative Folgen haben. Und auch das ist nochmal wichtig zu sagen, auch das ist okay. Es geht nicht darum, perfekt zu werden. Und auch da geht es auch bei mir in meiner jetzigen Selbstreflexion nicht darum, ein Mann des perfekten Archetyps zu sein, des perfekten Magiers. Dafür sind wir auch zu vielschichtig und auch zu konträr. Und auch da gibt es immer wieder Punkte, in denen vielleicht verschiedene Archetypformen oder deren Auswirkungen miteinander in Konflikt geraten. Wenn ich auf der Arbeit beispielsweise einen Arbeitskollegen sehe, der sich auf dem Rücken der hart arbeitenden Kollegen ausruht und auf deren Erfolgswelle mitschwimmt, kommt einerseits ein Impuls in mir auf, der Gerechtigkeit will. Das ist vielleicht der Krieger, der pflichtbewusst ist, der prinzipientreu handelt, der etwas sehr Aktives hat und der vielleicht da vielleicht auch etwas zu impulsiv eingreifen will. Und dann kommt vielleicht so etwas wie ein königlicher Impuls, der ordnen will, der Entscheidungen treffen will, die vernünftig sind. Und da auch da kommen mit Sicherheit auch Einflüsse des Magiers mit rein, der Wissen hereinträgt in diese ganze Entscheidungssituation. Was ich damit sagen möchte, sehr viele Handlungen in unserem Alltag sind, wenn man sie einmal reflektiert, von ganz verschiedenen Handlungsmustern, von ganz verschiedenen Energien, von ganz verschiedenen Motiven geprägt, die halt zu einem Großteil unbewusst ablaufen, die wir uns aber, wenn wir wollen, ins Gedächtnis rufen können. Wir können diese Situation auseinandernehmen, wir können sie analysieren in ihre Grundbestandteile und dann können wir in einem nächsten Schritt uns vielleicht ein bisschen besser verstehen lernen. Denn, wie sagte Freud über die drei Kränkungen des Menschen, die erste sei durch Kopernikus herbeigeführt, der die Welt oder die Erde aus dem Mittelpunkt des Universums gerissen hat, indem er das geozentrische Weltbild ad absurdum geführt hat und das heliozentrische Weltbild postuliert hat. Die zweite Kränkung war Darwin, der den Menschen als Krone der Schöpfung herausgerissen und ihn in die Reihe der Tiere und in den Entwicklungszusammenhang der Tierwelt hineingeworfen hat. Und die dritte Kränkung hat Freud ganz demütig sich selbst zugeschrieben, indem er gesagt hat, der Mensch ist nicht mal Herr im eigenen Haus. Das heißt, das Unbewusste hat viel mehr Einfluss darauf, wie wir handeln und wie wir am Ende auf andere Menschen wirken, als das bewusste Ich, das wir in jeder Sekunde in diesem Sinne erfahren. Ja. Das ist wichtig. Wenn wir verstehen können, dass unterbewusst sehr viele Impulse, die aus verschiedenen Energien heraus entstehen, in uns aufkommen und uns zu Handlungen führen und dass ich im Nachhinein retrospektiv ein Erklärungsmodell dafür hinlege, dass ich an sich die Entscheidung trifft. Dabei sind die Impulse wirklich unbewusst und zwingen uns teilweise zu Handlungen, die wir im Nachhinein bereuen. Jeder kennt es. Jeder kennt den Satz, er erkenne sich in dieser Situation nicht selber. Und gerade dann ist es wirklich hilfreich, sich vielleicht mit den theoretischen Mustern, wie sie ein Jung postuliert hat, und man kann auch mit Sicherheit andere tiefenpsychologische Erklärungsmuster wählen. Also wir wollen auch jetzt nicht hier uns als Jungianer outen und jeden davon bekehren. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
Also mir kam gerade ein Beispiel für die Schattenseite deines Archetyps, den Magier, weil du hast gesagt, du willst gar nicht das perfekte Abbild eines Magiers sein. Du hast gar nicht dieses Bestreben, sozusagen ein kompletter, vollständiger, glänzender Magier zu sein. Hättest du das aber, dann wärst du sicherlich auch im Bereich des Magiertums einzuordnen, allerdings mit dem Attribut Besserwisser. Ja, also der Magier, der sich sozusagen belädt mit Wissen, mit Können, ja, mit Überlegenheit auf geistiger Ebene, um nachher anderen die Beine wegzuziehen, um andere zu degradieren. Das ist auch eine Form, aber eben eine Schattenform. Und die gibt es auch bei allen anderen Archetypen. Ja. Der Krieger ist dann halt ein Pöbler. Der ist dann so ungehemmt aggressiv, dass er um sich schlägt, dass er andere Leute mit roher Gewalt sozusagen unterdrückt. Ne? Der König ist ein Tyrann. Der Liebhaber ist ein gemeiner, manipulativer Verführer.
Ja, also man kann eigentlich, wenn man jetzt nochmal zum Anfang einmal zurückschwenken möchte, sagen, dass die aktive Schattenseite des Kriegers quasi das allgemein geltende Männerbild derzeit ausmacht. Das fand ich auch sehr interessant. Das ist ja quasi die Reinform des Mainstreams, was Männlichkeit bedeutet. Dieser pöbelnde, ja, unausgeglichene Krieger. Mhm. Bei mir selber habe ich auch Schattenformen, vielleicht auch des Magiers, entdeckt, die sehr passiver Natur sind. Also ich habe immer wieder Situationen, und die hatte ich auch während des Podcasts und nach dem Podcast und nach jeder Seminararbeit und nach jeder Abschlussarbeit meines Studiums, ich habe immer ein Gefühl des Unzureichendseins. Ich bin sehr selbstkritisch, was an sich bis zu einem gewissen Punkt sehr vernünftig ist, um eben nicht als Besserwisser dann irgendwo dazustehen, aber sie ins Passivste hineinprojiziert, ist auch nicht gesund, weil dann das Selbstvertrauen fehlt, um überhaupt aktiv handeln zu können. Denn jede dieser Formen bedarf aktiven Handelns. Wir können nicht wollen, dass wir eine Verbindung zu einem Archetyp aufbauen, die stark ist, die glänzend ist, die vital ist, wenn wir nichts dafür tun.
Richtig.
Und die Gefahr war sehr oft bei mir da, dass ich mir immer gesagt habe, die Gedanken, die ich denke, sind viel zu trivial, dass sie irgendjemand hören möchte. Die Sprache, die ich verwende, ist viel zu einfach dafür, dass sie den Anschein hätte, intelligent zu sein. Das sind alles Gedanken, die mir kamen und die auch bei Tageslicht besehen sehr irrational sind. Aber das sind die Schattenseiten, die sehr oft in mir arbeiten. Ich habe auch beispielsweise lange gebraucht, bis ich unsere Podcasts anhören konnte, im Ganzen, weil ich auch da immer wieder die Angst hatte, dass ich nicht ausreichend bin für das, was ich gerne sein würde. Und auch da muss ich mit Sicherheit dran arbeiten, und jeder Erfolg, jeder Zuspruch tut mir da gut. Und auch da kann man vielleicht nochmal auf meine eigene Vergangenheit zurückkommen. Dadurch, dass ich da einen Resonanzraum in diesem Sinne nicht hatte, hat sich diese Veranlagung oder diese Energie des sehr Passiven in mir kultiviert und eine Ausprägung bekommen, die ungesund ist. Das sind alles Prozesse, die in den letzten 10 Tagen, oder nicht mal, das Buch hat auch gebraucht, bis es hier ankam, in den letzten 6 Tagen in mir vorging. Vielleicht merkt man das, dass ich recht enthusiastisch wirke. Also ich bin es auf jeden Fall und meine, dass man das auch vielleicht in meiner Stimme erkennen könnte. Und es macht gerade sehr viel in mir, und es macht sehr viel Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und es bringt einem wirklich etwas. Man muss auf jeden Fall die Vorurteile erstmal ablegen. Das ist wirklich ein Kampf gewesen. Dieses resignierende, Männlichkeit besoldet ja nur Machotum, das muss man erstmal ablegen.
Genau. Also mich hat das damals auch mit einer ungehörigen Macht aus einem passiven Opferdasein herausgerissen und wieder voll und ganz auf die Füße gestellt. Und ich hatte richtig Hunger. Ich hatte Hunger auf die Erfahrung des Männlichen, ja, des Mannseins. Ich war körperlich in dem Moment richtig aufgeladen. Ich weiß noch, ich ging durch die Straßen und habe mich viel wacher und präsenter gefühlt und bin den Leuten auch ganz anders begegnet. Also nicht im Sinne von, ich rempel dich jetzt an oder weiß dich in deine Schranken, sondern ich bin einfach mehr da gewesen als Mensch, vollständiger. Und das hat sich dann eine ganze Weile so kultiviert. Ich habe dann angefangen, Sport zu machen. Ich habe angefangen, eiskalt zu duschen. Das wird in manchen Männlichkeitsratgebern tatsächlich empfohlen, um den Dialog mit dem inneren Schweinehund zu führen. Das ist ein ganz wichtiges Thema für mich als Mann. Die Komfortzone ist groß und gemütlich, aber ich kann keine Stärkung meines Männlichen erreichen, wenn ich sie nicht verlasse. Und für mich ist Komfortzone zum Beispiel lauwarm zu duschen, bloß nicht kalt. Und dann habe ich angefangen, jeden Morgen auch im Winter eiskalt zu duschen und dadurch meine Komfortzone regelrecht aufgesprengt. Aber mich jedes Mal danach wieder vitaler gefühlt. Und ja, dieser Begriff ist vielleicht schwer beladen, aber auch männlicher. Ja, und in meiner Kraft seiend. Und ich möchte das auch ganz proaktiv, ganz praktisch fortsetzen. Und mein Ziel wird es sein, sobald das wieder möglich ist, ein Vision Quest zu machen, was sozusagen ein Ritual darstellt, welches früher ganz normal war in einer nativen Kultur, um vom Knaben ins Mannsein überzutreten und um das zu erreichen, eine schwere Prüfung zu bestehen. Und diese Prüfung wäre zum Beispiel 3 bis 5 Tage alleine ohne Nahrung in einer Wildnis ausgesetzt zu werden. Ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt hier im nächsten Wald oder so, sondern wirklich dann mal nach Skandinavien, ins Hochgebirge von Schweden und ein bisschen briefen lassen im Vorfeld. Auch natürlich Survival Skills und so entwickeln, aber dann wirklich mal diese Begegnung machen mit mir als Mann, der Gefahren begegnen wird und dieselben auch überwinden muss und mich selber auch schützen und überleben muss. Sozusagen das Urmännliche, Jäger-Sammler-mäßige da mal kennenzulernen. Und was ich davon gehört habe und darüber gelesen habe, ist es so, dass sich tatsächlich in dem Moment Fragen auftun in mir, die von der Natur, der ich begegne, der wilden Natur beantwortet werden. Zum Beispiel, wo will ich eigentlich hin? Was möchte ich eigentlich? Ist mein aktueller Lebenszustand befriedigend? Und das ist jetzt nicht so, dass ein Vogel da auf dem Birkenzweig sitzt und irgendeine Melodie trillert, die mir dann die Erkenntnis spendet, sondern durch das in die Kraft kommen sehe ich klarer, ich sehe die Dinge einfach deutlicher. Ich bin durchbluteter, auch metaphysisch betrachtet. Und bekomme Antworten, die natürlich irgendwo in mir liegen, aber korrespondieren mit dieser Rohheit der Natur, mit der Wildnis, wo wir archaisch betrachtet auch hingehören. Ja, also das ist möglich, das kann man machen. Es gibt viele Anbieter und ich habe das unbedingt vor, um dieses Ritual nachzuholen, was ich in unserer hiesigen Gesellschaft gänzlich verpasst habe. Also ich kann mich eigentlich an kein klares Moment erinnern, wo ich jetzt sagen würde, alles klar, da wurde ich zum Mann. Ist nicht so, dass mein erstes Mal mich irgendwie danach ja zum absolut starken und kraftvoll auftretenden Mann gemacht hätte.
Dieser Moment lässt einen meist auch verunsicherter zurück, als dass er Bewusstsein für Männlichkeit schafft. Also so ging es mir und ich glaube, jeder, der behauptet, dass von Anfang an dann auf einmal irgendein Erweckungserlebnis kam, würde ich erstmal mit Skepsis begegnen. Das Vision Quest ist dann auch komplett alleine. Also du bist komplett alleine, ohne Hilfsmittel oder doch schon mit zumindest einem Messer und vielleicht einem Feuerstein und Kleidung ausgestattet? Oder wie genau sind dann die Parameter? Also ich frage deswegen, weil ich ein ähnliches Erlebnis bereits gemacht habe. Es war mit einer anderen Person. Das ist wahrscheinlich ein sehr frappierender Unterschied zu dem, was du vorhast. Mhm. Aber nichtsdestotrotz war dieser Urlaub in Anführungsstrichen wirklich pures Survival. Wir waren in Schweden und wir hatten wirklich nichts zu essen und haben auch in den ersten, es waren, glaube ich, 53 Stunden nichts als Beeren, also Blaubeeren und noch eine Beerenart, dessen Name mir entfallen ist, haben wir gegessen und sonst nichts anderes. Mhm. Letztendlich war das eine sehr harte Prozedur, der ich mich unterworfen habe, auf die auch mein Körper so reagiert hat, dass ich Gürtelrose bekommen habe im Anschluss des Urlaubs. Das hat sich am Ende des Urlaubs abgezeichnet. Also ich hatte Hautrötungen und es ist durchaus schmerzhaft, die Gürtelrose. Halt hervorgerufen durch einen großen Stressakt. Der Erreger, der Herpeserreger, ist in meinem Körper von Anfang an drin, seitdem ich Windpocken bekommen hatte. Und sobald das Immunsystem einen gewissen Schritt down ist, und das war es mit Sicherheit, da das ein großes Stresserlebnis für meinen Körper war, hat sich dieser Virus Bahn gebrochen und ist ausgebrochen und hat sich in dieser Hauterkrankung geäußert. Mhm. Was ich damit sagen möchte, also auch diesen Initiationsritus, den du gerade quasi beschrieben hast in diesem Vision Quest, den gibt es ja de facto tatsächlich nicht mehr in unserer, also ich wüsste es nicht. Mhm. Dieses Ritual lebt ja im Grunde genommen davon, dass das jungen Ich ein Stück weit zerstört wird. Und das kann halt nur durch einer großen Stresssituation, vielleicht auch sogar durch tatsächlich körperliche und psychische Schmerzen
hervorgerufen
werden. Und darauf aufbauen, quasi auf den Ruinen des vormaligen Jungen, erwächst der Mann. Mhm. Und das, glaube ich, ist wirklich tatsächlich eine zu erstrebende Erfahrung, die man machen sollte.
Also wo wir auch wieder bei der Komfortzone wären. Ne? Also ich kann mir kaum eine gravierendere Maßnahme vorstellen, dieselbe zu verlassen, als mich in eine Wildnis zu begeben, ohne großartige Ausrüstung und dort einige Tage zu überleben. Ja, also die Komfortzone eines Jungen sieht eben so aus, dass er im Dunstkreis der Angehörigen stattfindet und wenn er sich das Knie aufschlägt, immer wieder zur Mutter rennen kann, die ihm das bandagiert, vielleicht zwischendurch mal abenteuerlich aufbricht mit seinen Kumpels. Aber das ist ja wirklich die absolute Herausforderung. Und um deine Frage aufzugreifen, wie das Setting aussieht. Also im Vorfeld findet ein Medicine Walk statt, also eine Art Visionswanderung. Und die sieht so aus, dass ich an einem Morgen einfach losgehe. Es kann also quasi von der Haustür ausgehend sein und keine Route im Kopf habe, sondern mich treiben lasse sozusagen von einem inneren Kompass. Ne? Also ich laufe los, ich habe keine Route, ich habe keinen Weg vorgefertigt im Kopf und laufe so lange ich kann. Und auf dem Weg begegnen mir verschiedene Symbole wie Steine oder Federn oder abgebrochene Äste oder was. Und eines dieser sogenannten Symbole nehme ich dann auch auf und ernenne das in dem Moment zu meinem Talisman. Und laufe, wie gesagt, so lange ich kann, kehre am Ende nach Hause zurück, habe an dem Tag auch gefastet. Und baue mir dann auf Grundlage dieses kleinen Talismannes einen Schrein. Diesen Schrein, den kann ich auch verzieren, ne, entsprechend der traditionellen Schreinformate mit Federn und Muscheln und so weiter. Und das würdige ich dann auch. Das ist meine erste kleine Visionssuche gewesen, die mich sozusagen initiiert, den nächsten Schritt zu gehen. Und der nächste Schritt sieht so aus, dass ich mit einer Gruppe von Männern mich treffe. Da ist immer jemand dabei, der die Leute initiiert. Und werde dann 2-3 Tage vorbereitet auf die eigentliche Visionssuche. Die Vorbereitung läuft auch mit einem Schwitzhütten-Ritual ab. Ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich noch nie in einer Schwitzhütte saß, aber das ist auch was Uraltes. Es geht, glaube ich, darum, dass Findlingsteine auf glühenden Kohlen erhitzt werden und dann schließlich in eine selbstgebaute, mit Stöcken und so weiter hergerichtete Hütte, in Anführungszeichen, gerollt werden und da wird dann geschwitzt. Dann kommt der Moment, wo ich in die Natur gebracht werde und mit, sagen wir mal, 4-5 Litern Wasser, einigen Grundwerkzeugen wie ein Messer und vielleicht auch ein Kompass und einer Tasche und Kleidung dort gelassen werde, aber ohne Zelt, ohne Nahrungsmittel. Das Wichtigste muss sein, dass die Kleidung und das, was ich dabei habe, einfach nicht nass wird. Das kann zum Beispiel verheerend werden und dann bleibe ich dort 3 Tage und 3 Nächte und mache Biwak und gehe durch das, was ich vorhin schon benannt habe, werde dann abgeholt, spreche mit allen anderen Teilnehmern über meine Erfahrungen und bin ein Mann. Offiziell.
Freu dich schon mal darauf, mit nassem Holz Feuer zu machen.
Oh.
Das ist ultra...
Ich freue mich schon darauf, mit trockenem Holzfeuer zu machen. Also selbst da sehe ich meine Probleme kommen.
Ja, tatsächlich. Aber,
dass dann auch mal nass sein soll, oh Gott.
Das ist mit dem Feuer, allein mit dem Feuerstein gar nicht so einfach. Also ich habe es mit dem Feuerstein auch nach mehrmaligen Versuchen hinbekommen. Aber das Schöne ist ja, man hat die Zeit. Also nicht immer. Also wenn es anfängt zu regnen, sollte man schon Unterschlupf haben. Man hat nicht unbegrenzt Zeit. Aber die Zeit spielt im Sinne einer Uhr gar keine Rolle mehr. Und das ist das wirklich Schöne. Wie schnell sich der Körper an den Rhythmus der Tages- und Nachtzeiten gewöhnt, das ist faszinierend.
Ja.
Diese Erfahrung, die würde ich jedem wünschen. Es ist also aus der Schattenerfahrung, die ich gemacht habe, weil ich ja nun mal auch nicht alleine war. Und ich glaube, gerade das Alleinsein ist wirklich ein essentieller Punkt dieser Erfahrung. Deshalb nenne ich mein Erlebnis Schattenerlebnis. Aber auch das war schon sehr beeindruckend, ohne Frage.
Ja, Mann.
Das Männersein. Das Männersein. Macht euch wirklich frei von allen Vorurteilen, von allem, was ihr meint, dazu zu wissen, es hat einen muffigen Geruch, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat. Das gebe ich zu. Ich würde mal vermuten, dass ähnliche Prozesse, wie sie in Melvin und mir stattfinden, in sehr vielen anderen Menschen ebenfalls stattfinden. Und es lohnt sich, in sich selbst hineinzubegeben, auch wenn es sehr schmerzhaft ist. Auch wenn es vielleicht Beziehungen etwas demaskiert, von dem man vorher dachte, sie wären viel schöner und intakter. Also vielleicht hat man es gemerkt, ich hatte Probleme damit, die Beziehung mit meinem Vater zu benennen und da auch vielleicht Dinge zu benennen, die mir gefehlt haben. Nicht, weil ich undankbar bin, sondern weil eine gegenteilige Fokussierung halt stattgefunden hat, für die auch niemand was kann. Und sollte ich mal Kinder haben, wird es mit Sicherheit Punkte geben, die vielleicht genauso retrospektiv von meinen hypothetischen Kindern an mich herangetragen werden. Auch das gehört dazu, zum Erwachsenwerden, und auch das gehört zum Mannwerden dazu, denn dieser Prozess, der endet einfach nicht. Es gibt nicht diesen einen Moment, wo ein Punkt erreicht ist, der dann nie wieder weggeht. Also selbst in den hellsten Momenten ist nicht ausgeschlossen, dass ein paar Momente später wieder dunkle Wolken zumindest zu erahnen sind.
Ich finde übrigens, wenn ich so den Begriff der Weiblichkeit betrachte, dass der auf eine ganz andere Weise konnotiert ist. Also da kommen bei mir eher positive Assoziationen, und auch gerade im Kontext der feministischen Bewegung ist das Weibliche für mich ein wesentlich vitalerer Begriff.
Absolut.
Wie siehst du das?
Absolut, da bin ich bei dir. Der Bewusstseinswandel steckt vielleicht bei einigen drin. Klar gibt es strukturelle Probleme der Ungleichstellung vielleicht in einigen Bereichen. Also da fehlen mir jetzt die empirischen Zahlen, aber das ist auf jeden Fall vorstellbar. Ja, aber darüber hinaus, Wandel beginnt im Kopf. Und ich denke, bei einer großen Anzahl an heranwachsenden Generationen ist dieser Wandel im Begriff, sich zu entfalten, oder ist bereits so angekommen, dass ich das nur unterstreichen kann. Also für mich hat es auch was sehr viel Positiveres als mein eigenes Bild der Männlichkeit. Eine zu feministische Bewegung in dem Sinne, dass sie das andere Geschlecht abwertet. Wenn wir an diesem Punkt ankommen, dann ist es eine negative Emanzipation, weil es wieder eine Schieflage hervorbringt, die eigentlich nicht sein dürfte. Also
sprich aus.
Macht euch Gedanken um die eigene Geschlechteridentität. Auch das ist nicht festgefahren. Auch da sei nochmal vielleicht einmal der Hinweis, dass es auch Formen weiblicher Archetypen im Mann und umgekehrt gibt. Das ist beim Mann die Anima, die Seele im Lateinischen als feminines Wort, und in der Frau der Animus, selbes Wort, maskuline Form. Auch das sei gesagt. Die eigene Identität zu finden ist von dem Standpunkt aus wichtig, dass man daraus ein viel gestärkteres Selbst entwickeln kann und damit viel gerechter, gelassener, wohlwollender und freudiger mit der ganzen Umwelt umgeht. Und wenn jeder einen vernünftigen Zugang zu sich selbst findet, ist auch nach außen hin weniger Gewalt da. Und dann bauen sich auch solche Probleme der Geschlechterungleichheit viel besser ab als durch irgendeine von außen aufoktroyierte Verbindlichkeit, Gesetzlichkeit.
Genau. Ja, ich freue mich jedenfalls auf dich als Mann und deine männliche Energie. Ich freue mich natürlich auch auf die Frauen, die in ihrer weiblichen Energie sind, und hoffe, dass jeder schafft, seine Kräfte zu entfalten, die einfach veranlagt sind, und sich dabei wohlfühlt. Also, dass wir quasi nicht in diese Falle tappen der verquerten Wertedefinitionen von wegen, das Männliche hat was mit Aggressivität und mit Derbheit zu tun, oder das Weibliche wird irgendwie auf das Muttersein reduziert, sondern dass wir lernen, das Ganze ist etwas sehr Komplexes, aber trotzdem auch Greifbares, ja, in der Summe. Und das, was Jung da einst erschaffen hat, hilft dazu, es einfach besser greifen zu können. Also ich habe mich heute sehr amüsiert und bin froh, auch deine Entwicklung hier nochmal offiziell bestätigt bekommen zu haben, Marco. Das war eine gute Idee, das Thema hier nochmal auszubreiten, und ich denke, wir haben den einen oder anderen und auch die ein oder andere damit zumindest gekitzelt, ja, mal genauer drauf zu schauen, männlich, weiblich. Ja.
Der Logos kam heute aus dem Unbewussten. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, wann auch immer ihr das hört. Und nutzt die nächste ruhige Gelegenheit und kehrt vielleicht mal in euch ein und lasst auch euren Logos mal in das Unbewusste hinabsinken.
Super. Also Leute, bis dahin. Tschüss.
Ciao.